Gott. Lass uns Platz nehmen. Heute wollen wir uns Gedanken machen über Sündenvergebung. Gott hat uns die Sünden vergeben und was er uns vergeben hat, hat er uns vergeben. Ist uns für alle Zeit vergeben und vergessen. Und Gott sagt, ich will deiner Sünden nicht mehr gedenken. Also ich will über die Vergebung sprechen. Aber zuerst einmal lade ich dich ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste hier. Am Freitag werde ich über das Thema sprechen, oder Gott hat mir ein paar Sachen aufgeschlossen und gezeigt, wo sind unsere Toten? Unser Toten leben weiter. Und wir leben weiter. Wir haben alle die Bestimmung für ein ewiges Leben. Die Frage ist nur, wo? Die Frage ist nur, wo? So, unsere Toten leben weiter. Die sichtbare und unsichtbare Welt gehört auch hier zusammen. Der Tod ist nur ein Übergang. Man redet heutzutage überall jetzt über den Tod, weil jetzt Totensonntag ist und Ewigkeitssonntag und was weiß ich für Sonntage alles von der Kirche festgesetzt sind. Man denkt über das Sterben. Man denkt über das Sterben. Es ist gut, dass wir über das Sterben nachdenken. In der Bibel heißt es, Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wenn du weißt, du hast nur noch 20 Jahre zu leben, dann wirst du intensiver leben. Oder 10 Jahre, oder 5 Jahre, oder 3 Jahre, oder 1 Jahr, oder eine Woche. Stell dir mal vor, du müsstest morgen Abschied nehmen. Was würdest du machen? Da würdest du nicht irgendwie jetzt die Zeit vertrödeln, sondern du würdest viel intensiver leben. Also, lass uns darüber nachdenken. Am Samstag wird das Thema sein, Gott ist immer noch auf dem Thron. Niemand konnte Gott von dem Thron stürzen bis jetzt. Er lebt, Gott hat alles unter Kontrolle, er hat das letzte Wort. Und wir haben eine ganz starke Botschaft für Samstag. Komm und hör das Wort Gottes. Und dann am Sonntag, du bist für die Ewigkeit bestimmt. Passt eigentlich alles in diesem ganzen Konzept hier. Du bist für die Ewigkeit bestimmt, nicht nur für diese Zeit. Wir wären die armseligsten Menschen, wenn wir nur für heute und hier leben würden. Also wir leben für die Ewigkeit. Was wir hier ist, das ist nur Durchgang. Hier sind wir nur auf Durchgang. Und unser irdisches Leben ist nur ein ganz, 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 ganz kleiner Ausschnitt aus der Ewigkeit. Wir kommen aus der Ewigkeit und wir gehen wieder in die Ewigkeit. Das war nur so wie bei den Zugvögeln, so eine Zwischenlandung. Wir landen nur noch schnell Luft zu holen und dann geht die große Reise über den Teich. So über die Ewigkeit, über die Zeit, Raum und Zeit. So, du bist für die Ewigkeit bestimmt. Dann noch ganz kurzer Hinweis. Am Donnerstag, den 6. Dezember, wollen wir eine Weihnachtsfeier hier machen. Wer was hat, der sollte mitbringen. Der sollte Gebäck mit, nicht Gebäck, sondern Gebäck. Gebäck mitbringen, der sollte irgendwas, einfach was du auf deinem Herzen hast, bring Freude mit, das ist das Wichtigste. Euch ist heute der Heiland geboren, das ist Weihnachten und wir sollten Freude mitbringen und etwas Fröhliches, Sketche, Gedichte, jeder habe etwas. Wir wollen kein festes Programm, außer was unsere Theatergruppe hier für uns vorspielt, sonst haben wir kein festes Programm, wir wollen kein festes Programm haben, wir haben genug feste Programme, wir wollen mal leger sein und plaudern, schlürfen, Kaffee schlürfen, gemeinsam reden, austauschen und jeder habe etwas. Vielleicht hast du ein Lied, auch wenn du nicht singen kannst. Wir wollen auch Lieder hören, die aus dem Herzen kommen. Nicht nur perfekt einstudiert. Weißt du, man kann alles perfekt einstudieren. Das, was vom Herzen kommt, geht zum Herzen. Weißt du, und ich habe schon erlebt, das Gekünstelte, das, was weiß ich alles, dass das geht, ist gut fürs Ohr, aber nicht gut fürs Herz. Und wir wollen fürs Herz was haben und für den Magen und für die Seele und so. Lass dir was einfallen. Ideen, also dir sind keine Grenzen gesetzt. Wenn Gott dir vergeben hat, das ist meine Botschaft, und er hat uns vergeben und niemand kann uns verdammen, das war das Thema auch vom Sonntag, niemand kann dir etwas unterstellen. Die Handschrift, die gegen dich stand, die Anklage, was es auch immer gewesen ist, ist zerrissen. Vergebung ist für mich persönlich das größte Geschenk, was man ein Mensch überhaupt einem was ein Mensch empfangen kann, das ist das Größte. Vergebung kommt aus dem Jenseits. Was nützt es, wenn hier mir jemand was vergibt? Entschuldigung. Verstehst du aber, was nützt es? Ich kann mir dafür nichts kaufen. Aber wenn Gott uns die Sünden vergibt, dann sind sie vergeben. Und dann sind sie vergessen. Die Vergebung kommt aus der Ewigkeit und ist auch für die Ewigkeit. In einem Psalmwort heißt es, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Alle deine Sünden. Gibt es irgendeine Sünde, denk drüber nach, die Gott dir nicht vergeben würde oder könnte? Gewiss, dann kommen einige Fromme, ja, die Sünde wird in den Heiligen Geist. Das hat man den Juden gesagt. Das hat Jesus den Juden gesagt, aber das gilt nicht für dich. Und ich glaube nicht, dass du diese Sünde begehen kannst, selbst wenn du wolltest. Gott wird auf dich schon aufpassen, dass du diese Todsünde nicht begehst, sondern Gott wird dich warnen. Gott wird das nicht zulassen, denn er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Deshalb starb Jesus Christus, hat sein Leben für uns gegeben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Mir fällt noch etwas ein, was ich noch bekannt geben möchte. Wir haben am 31. Dezember Taufe. So, da wer noch nicht getauft ist und wer noch nicht das Wasser gesehen hat von unten, also nicht nur in der Badewanne, sondern wirklich, du wirst begraben und in den Tod Jesu Christi und du stehst auf, das ist eine symbolische Handlung, aber eine wichtige Handlung und für mich ist die Taufe heiß notwendig, ist der Einstieg ins Reich Gottes, damit fängt die Ewigkeit an für dich, du schließt dieses alte Leben hier ab, du schließt einen neuen Bund mit Gott und du gehst weiter und da fängt erst die Nachfolge und da heißt es und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Zur Vergebung der Sünden ist die Taufe, also der alle deine Sünden heilt und deine Gebrechen heilt und deine Verletzungen heilt. Gott will also, dass du Frieden hast, von innen und außen. Vergebung, das ist das Thema. Jesus betet am Kreuz und da ist Vergebung ausgesprochen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Da gilt diese Vergebung den Juden, den Römern, den Gaffern, die da rumstehen und die, die Jesus verraten haben, auch wenn der Judas am Kreuz geblieben wäre, Judas hätte auch die Vergebung empfangen können, aber der war nicht mehr da, da hing er schon am Galgen, der hat nicht gewartet, bis Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also hier kann dein Leben noch einmal von vorne beginnen, wenn du die Worte vom Kreuz hörst und das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft für alle, die das Wort hören. Ich habe Vergebung. Jesus sagt, ich vergebe, Vater, vergib ihnen alle Sünden, die Sünden, die du getan hast, die du tust und, pass auf jetzt, halte ich fest, schnall dich an, auch die Sünden, die du noch tun wirst, die sind alle Sünden, in dem Augenblick, wo du an Jesus glaubst, ihn akzeptierst, alle deine Sünden vergeben. Kannst nicht verstehen, aber es ist aus der Ewigkeit und für die Ewigkeit. Das ist nichts für diese Welt. Du darfst also ohne Sündenvergebung nicht in die Ewigkeit gehen. Du solltest wissen, mir sind meine Sünden dort schon alle vergeben. Ich bin mit Gott versöhnt. Es geht hier um das Gericht Gottes. Nämlich sterben müssen wir alle. Sterben mussten die Menschen schon vor dem Sündenfall. Leute, also nicht, dass jetzt jemand kommt und seit dem Sündenfall müssen wir sterben. Nein, gestorben wurde auch schon vor dem Sündenfall. Sogar das Weizenkorn musste in die Erde fallen, um aufzugehen. Also alles, was leben wollte, sollte, das musste sterben. Das ist der erste Tod. Das ist der erste Weg und Sterben ist also von Gott vorgesehen. Anders kommt man nicht zum Leben. Anders kann der Himmel mit der Erde nichts verschmelzen, als nur durch Sterben. Aber es geht um das Gericht Gottes. Also Sündenvergebung ist für das Gericht Gottes. Wer an Jesus glaubt, der wird nicht mehr gerichtet. Der hat also die Versöhnung in seiner Tasche, die Vergebung und er wird nicht mehr bestraft für das alles, was war. Gott vergisst dann für dich dann, was alles hier gewesen ist, denn er sieht nur das Blut Jesu und das reinigt uns von aller Sünde. Verstehe den Zweck der Vergebung richtig. Es ist für die Ewigkeit, nichts für hier. Also du lebst hier genauso weiter wie bisher. Wenn du schuldig bist, irgendwo finanziell oder irgendwas verbrochen hast, du wirst dafür büßen müssen hier auf dieser Erde. Da wird es dir nicht erspart werden. Aber bei Gott hast du nichts mehr zu büßen. Es ist erledigt. Selbst der größte Mörder, wenn er kommt und sagt, Jesus, vergib mir meine Sünden, dann hat er die Vergebung der Sünden, er wird bei Gott nicht bestraft, aber er wird hier durchaus vorm Gericht kommen und wird vielleicht auch noch gehängt. Das kann durchaus sein, und deshalb, das wird ihm hier nicht erspart. Ihm wird hier die Strafe, die irdische Strafe nicht erspart, aber die ewige Strafe wird ihm erlassen oder ist ihm erlassen. Und es geht also um die Ewigkeit. Gott begnadigt uns wegen Jesus, wegen seinem Opfer. Ich denke nur an die Geschichte mit der Ehebrecherin in der Bibel. Die Pharisäer verdammten sie und sie haben mit Recht verdammt. Und Jesus hat natürlich den Pharisäern ihre Leviten vorgelesen und die sind alle weggegangen. Und dann sagt Jesus, und auch ich verdamme dich nicht. Also Jesus verdammt die Frau nicht und sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus ist der, der alle deine Sünden vergibt. Die Frage ist, was ist die Sünde jetzt? Sünde ist nicht, dass wenn du mal genascht hast oder gelogen hast oder ja, was weiß ich, etwas Negatives getan hast. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Das ist Sünde. Und der Mensch hat sich dem Teufel angeschlossen und hat gegen Gott rebelliert. Sünde ist also ausschließlich Rebellion gegen Gott. Was will der? Ich will nicht, dass der über mich herrscht. Schon da fängt es an, Jesus abzulehnen, Aufstand gegen Gott. Der Mensch wollte Gott selbst sein. Das ist also Sünde. Sich selbst verwirklichen ohne Gott. Ich brauche nicht Gott. Weißt du, wir müssen uns selbst verwirklichen, aber mit Gott. Das ist ein großer Unterschied. Ohne Gott und mit Gott. Der Mensch ist ein Rebell geworden durch den Sündenfall. Ich will Gott nicht mehr dienen. Was will er? Ich mache nicht seine Arbeit und ich werde ihm nicht gehorchen. Also Rebell. Und Rebellion, er meutert gegen Gott, streikt. Also ja, jetzt will die Gewerkschaft durchsetzen, dass sogar Christen streiken dürfen oder sollen und so weiter. Und das ist, was der Teufel will. Der Teufel will, dass wir gegen Gott streiken. Nein, mache ich nicht. Nein, dein Wille geschehe. Das ist also Buße und Bekehrung und Umkehr. Rebellion gegen Gott. Oder wie die Juden sagten, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrschen. Wir haben keinen König, wir haben den Kaiser. Und natürlich haben sie auch das bekommen, was sie wollten. Sintflut kam auch nur deswegen, weil der Mensch sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen ließ. Das ist also das Ergebnis. Nicht, dass sie da große Städte bauten oder große Weisheit hatten oder sonst was. Nein, die haben gesagt, wir brauchen keinen Gott mehr. Wir machen das alles ohne Gott. Die haben Gott abgeschrieben. Die Menschheit hat sich immer wieder Gott gegenüber widersetzt, war stolz, wollte Gott abschaffen. Atheismus ist die perfekteste Form der Gottlosigkeit. Gott ist tot. Moderne Theologie, Gott ist tot und so weiter. Du siehst also, da ist diese Rebellion gegen Gott und gegen das, und das ist Sünde. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Ich brauche Gott nicht. Das mache ich, das macht der Doktor, das macht ich, das macht der und so weiter, der Rechtsanwalt. Ich brauche Gott nicht mehr. Nein, Umkehr, Bekehrung und Buße ist, dass ich mich zu Gott hinwende, mit allen Kleinigkeiten zu Gott gehe und Gott alles überlasse und Gott alles anvertraue. Und da fängt der Gehorsamsweg an. Der Wille Gottes interessierte die Menschen gar nicht damals. Sie waren frech gegen Gott, sich gegen ihn aufgelehnt. Das war Rebellion. Und das wird vergeben. Also diese Rebellion gegen Gott wird durch den Tod Jesu vergeben, denn er wurde Gott gehorsam. Und er ist also unser Vorläufer. Wenn wir uns ihm anschließen, dann wird die ganze Rebellion, die du in deinem Leben von Kind an gehabt hast, deine Kinder haben auch trotz Alter. Weißt du, du weißt, wie die stur sein können. Also die Kleinen, nein, da kannst du machen, die legen sich auf den Boden, toben dann und strampeln sich, mach nicht. Und das ist die Sünde, die drüben im Jenseits weiterwirkt, Rebellion gegen Gott. Und ein Drittel der Engel ist gefallen dadurch, sie haben gegen Gott rebelliert. Was will er mit uns bestimmen und befehlen? Wir haben doch hier das Recht zu regieren, zu schalten, zu walten. Sie haben Gott nicht mehr gebraucht. Jesus lehrte, vergib uns unsere Schuld, und so weiter, wie wir vergeben unseren Schuldigen, das ist jetzt der nächste Schritt. Du musst die Vergebung annehmen. Das ist die eine Seite. Gott ist ein vergebender Gott. Er will gebeten werden, dass uns die Sünden vergeben wird. Vergib uns unsere Schuld. Und dann kommt gleich das nächste. Und damit wird deine Vergebung hieb- und stichfest gemacht. Wie wir vergeben unseren Schuldigen. Gott vergibt dir, aber Gott erwartet, dass du auch den anderen vergibst. Der gegen dich rebelliert hat. Der dich abgelehnt hat. Der dich verletzt hat, der dir zu schaffen gemacht hat, der dich beleidigte. Also, da musst du vergeben. So wie Gott dir vergibt, die ganze Rebellion ihm gegenüber, er will, dass du auch jetzt den anderen vergibst. Und dann wird die Vergebung hier schon funktionieren, dass du das nicht alles mitnimmst in die Ewigkeit. So wird also Vergebung in der unsichtbaren Welt, im Unterbewusstsein, im Jenseits perfekt gemacht. Ich vergebe. Alles vorbei, vergisst, nehmt euch alles mit und macht, was ihr wollt. Ich habe Frieden mit Gott bekommen. Und dieser Friede ist mir wichtiger, dass es durch gar nichts anderes mehr getrübt werden darf und kann. Das Unterbewusstsein ist der Speicher, wo alles bei mir gespeichert ist. So wie die Festplatte beim Computer. Da ist alles gespeichert, das kannst du nicht löschen. Du musst die Festplatte zerstören und eine neue einlegen. Und dann kannst du wieder ganz neu sie bearbeiten. Und da ist alles gespeichert. Jede Erinnerung, jede Erfahrung, jedes Erlebnis. Alles, was gewesen ist, von dir und von anderen. Und jetzt musst du diese Gedanken aus dem Kopf, aus dem Herzen, aus deinen Zellen, aus dem Lebensbuch, deinem Lebensbuch auslöschen. Da ist jedes Gefühl, jedes Wort, jeder Klang, jeder Geschmack, jeder Anblick festgehalten. Und alles, ganz besonders das, was nicht von Gott war. Mir ist das auch etwas groß geworden in der Vorbereitung. Was ist Sünde? Alles, was Gott mir nicht befohlen hat. Wenn ich Dinge getan habe, die er nicht gesagt hat, dass ich tun soll, das ist Sünde. Das sind die falschen Propheten so entstanden. Oder die taten das, was Gott ihnen gar nicht befohlen hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch wissen, ich tue auch manchmal Dinge, die Gott mir gar nicht befohlen hat. So von mir aus. Das ist Rebellion und das ist Sünde. Nur nebenbei. Das unbewusste Gedächtnis ist vollkommen und unfehlbar. Wir können dem Gedächtnis hier deinem Bewusstsein, deiner Persönlichkeit, deinem Ich nichts vormachen. Das Erlebte wächst weiter, so wie eine Kerbe im Baum, wächst weiter, entwickelt sich und wird je älter, je größer du bist, desto größer wird die Kerbe. Es entwickelt sich so wie ein Baby im Embryo, im Mutterleib. Und eines Tages wird es geboren und ist plötzlich da. Die Sünde wächst also weiter. Du kannst die Sünden nicht vergessen, die müssen also vergeben werden. Und dann erst kannst du sie vergessen. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigen vergeben. Unvergebene Sünden sind sowas wie Sauerteig. Es wuchert weiter, es schäumt weiter, es entwickelt sich weiter. Es durchsetzt alles, durchsetzt dein ganzes Leben. Deshalb Sündenvergebung. Wenn Gott dir vergeben hat, dann solltest du es so schnell wie möglich anderen Leuten vergeben, auch wenn sie nur ein bisschen schuldig sind an dir. Und jeder ist irgendwo ein Schuldiger und ein Schuldner. Jeder von uns, da kann man gar nichts vormachen. Nur so schneidest du dich von dem Stromkreis des Übels, des Bösen. Deshalb wird auch die Bitte erfüllt, dass im Vater unser ist, und erlöse uns von dem Übel oder von dem Bösen, je nachdem, welche Version du betest. Und dann hat Gott dich in diese Welt gesetzt und jetzt musst du aus dieser Welt was machen. Weißt du, es ist ein Geheimnis. Du bist in dieser Welt und Gott hat dir die Verantwortung jetzt gegeben. Was machst du? Was machst du mit meiner Vergebung? Ich vergebe dich dir. Aber was machst du? Vergibst du auch den anderen Leuten? Vergibst du denen auch? Du kannst sagen, nein, ich mache da nicht. Also ich behalte ihnen ihre Sünde, ich bin böse auf sie, bin beleidigt. Und dann gehst du mit Beleidigung in die Ewigkeit. Viel Vergnügen als beleidigte Leberwurst, weil sie dort weiter existieren. Erst wenn wir Vergebung haben, weißt du, und dann anderen vergeben, dann greift das Böse nicht mehr in unserem Leben. Dann greift es nicht mehr, hat es keine Berührungspunkte. Und Gott sagt, ich will eure Sünde hinter mir werfen. Und was ist hinter Gott? Was kommt hinter Gott? Gar nichts mehr. Und für ihn ist es wichtig, ich vergebe, so wie bei dieser Frau in der Bibel. Und Frau, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und ihr wird nichts mehr angerechnet. Alles, was vorher war, ist so, als wenn sie noch nie gesündigt hätte. So wird sie entlassen. Sie ist befreit, begnadigt. Und wenn Gott dich begnadigt einmal, bist du begnadigt. Dann kann niemand mehr kommen, aber du schuldest mir noch. Und wenn er kommt, dann sag gut, Gott hat mich so viel erlassen, ich erlasse es auch. Also Großzügigkeit ist angesagt nach der Vergebung. Christen sollten großzügig sein. Nein, du musst glauben, du musst es festhalten, du musst mir zurückzahlen, bis auf den letzten Heller. Cent oder Rubel oder Kopeke. So, nein, wir müssen großzügig sein. Gott hat dir so viel vergeben. Eigentlich bist du ein Todeskandidat. Und Gott hat dich ins Leben versetzt. Gott wirft also die Sünde hinter dir zurück, hinter sich zurück. Und er sagt also, ich will nicht mehr dran denken. Und wenn du gebeten hast, Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Alle. Du kannst eine Generalbeichte machen, wenn du willst. So von deiner Geburt bis jetzt, was du da einfällt. Aber wenn du sagst, alle, sind auch alle zukünftigen Sünden mit eingeschlossen. So wie dieser Ablasshändler hier in Berlin, der hat großzügig den Ablass, Sündenablass den Menschen verkauft und dann zieht er weiter. Aber bevor er weiterzieht, da kommt noch ein ganz schlauer Geschäftsmann und sagt, kann ich auch schon für die Zukunft meine Sündenvergebung kaufen? Da sagt er, ja, kostet natürlich ein bisschen mehr, aber du kannst auch die Sündenvergebung für die Zukunft kaufen. Und da kauft sich die Sündenvergebung von dem Tetzel im Voraus. Und dann überfällt er in Prenzlau den Tetzel mit seinem ganzen Gold und also Sündengeld. Und da sagt, der Herr strafe dich. Da sagt er, kann nicht mich strafen. Ich habe schon einen Ablass für die Sünde, die ich jetzt begehe, schon gekauft. Und er musste wohl oder übel dem alles mitgeben, denn er hat schon seine Sündenvergebung gehabt. Hier, meine Sündenvergebung habe ich schon für zukünftige Sünden. Weißt du, aber derjenige, der jetzt Sündenvergebung für seine zukünftige Sünde hat, der lebt jetzt vorsichtig. Der lebt bedenklich, der überlegt sich, soll ich nicht? Wir provozieren dann Gott nicht. Wisst ihr, das ist nicht, dass wir provozieren, aber tatsächlich, wenn wir mal fallen, wenn wir mal Fehler machen, wir haben einen Fürsprecher bei Gott im Himmel, dieser Fürsprecher sagt, Vater, für den ist schon alles bezahlt. Die Sünde ist schon bezahlt, du darfst ihn nicht mehr strafen. Jesus tritt dann als Schiedsmann vor dir und sagt, nein, den kannst du nicht mehr strafen, ich habe für ihn schon gebüßt. und man stirbt nur einmal. Man stirbt nur einmal. Es war in einem französischen Krieg unter Napoleon. Da wurde ein Bauer einberufen und sagte, ich will nicht in den Krieg gehen, kann ich auch einen Ersatzmann schicken? Und dann geht er zu seinem Knecht und sagt, gehst du für mich in den Krieg, ich bezahle dir. Also die Zeit und du gehst für mich an die Front. Und er ist an die Front gegangen. Und was ist passiert? Bei der ersten Schlacht ist der Soldat erschossen worden. Also umgekommen. Und okay, die Nachricht hat er bekommen, dass sein Knecht, also den er dort an die Front geschickt hat, als Stellvertreter umgekommen ist. Jetzt kommt wieder eine Einberufung oder Mobilmachung beim Napoleon und der Bauer wird wieder angeschrieben. Mobilmachung, Sie müssen einrücken. Dann sagte er, nein, ich bin schon im Krieg gestorben. Also mein Soldat, der für mich an der Front kämpfte und es ging vor Gericht und es ist also in den Annalen in Paris festgehalten, der Soldat musste nicht an die Front, weil er schon ja an der Front war und nicht mehr heimgekommen ist. Stellvertretend. Wir haben einen Stellvertreter. Und das ist Jesus Christus. Dir sind deine Sünden vergeben. Und du musst nicht ein zweites Mal büßen. Wir haben ja Buß- und Bettag. Und das wird so also in evangelischen Gegenden oder kirchlichen Gegenden den Leuten aufdiktiert. Ihr müsst Buße tun. Weißt du, wenn du einmal Buße getan hast, was deine Väter getan haben, was die deutsche Nation getan hat oder was irgendwie in der Geschichte passiert ist und du hast Leid gehabt oder warst traurig, dass sowas passiert ist, und so weiter, dann kannst du sagen, ich muss nicht jede Woche büßen. Mir sind meine Sünden vergeben. Unsere Sünden gehören hinter Gott. Nicht vor uns und nicht neben uns noch oder über uns oder unter uns. Nein, die Sünden gehören hinter Gott. Und ich werfe eure Sünden hinter mir, ganz weit weg. Niemand im Universum darf dorthin kommen und dann noch vorholen. Jesus vergibt uns alle Sünden. In dem Moment, wo du um Vergebung bittest, wirst du sündlos. Es ist für manche nicht verständlich, wie funktioniert das. Hier nicht. In dieser Welt bist du immer noch ein Sünder. Und Paulus schreibt an die Römer, wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Aber vor Gott gegenüber, in der Ewigkeit, vor den Engeln Gottes, vor dem Thron Gottes, sind wir sündlos. Und das muss verstanden werden. Wer das nicht versteht, kommt in eine Teufelsküche und bringt alles durcheinander, wird schizophren geistig, dass er dann sagt, ich komme da gar nicht mit. Du bist in Christus und dir sind alle deine Sünden vor Gott für die Ewigkeit vergeben. Sündenvergebung ist eine Sache der Ewigkeit und nicht für heute und nicht für jetzt. Das müssen wir immer behalten. In Micha Kapitel 7, Vers 18 bis 19, da heißt es, Herr, wo sonst gibt es einen Gott wie dich, der Sünden vergibt und über Verfehlungen hinweggeht? Wo ist ein Gott? Und Gott ist solch ein Gott, der das kann, der sich das leisten kann. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, deine Güte und Liebe zu erweisen, macht mir Freude oder macht es dir Freude. Du wirst uns mit Erbarmen krönen und unsere Schuld wegschaffen. Du wirst sie ins Meer werfen, wo es am tiefsten ist. Es war ein kleiner Junge, der war beim Arzt und der war Pfingstler. Pfingstler sind ein bisschen anders wie Charismatiker. Also, Halleluja, preis dem Herrn! Wenn er irgendwas war, Halleluja, preis dem Herrn! Das war er von zu Hause gewöhnt, immer so, für alles preis dem Herrn. Und dann, er ging den Leuten im Wartesaal beim Arzt so auf die Nerven, hat der Arzt ihm gesagt, guck mal diese Bilder hier an, ich habe so ein schönes Bilderbuch, guck mal das an. Eine ganze Weile ruhig. Und als er so die Bilder anguckt, und dann liest er vom Marianengraben, das ist die tiefste Stelle im Meer, im Ozean. Dann sagt er, Halleluja, preis dem Herrn. Dann springt der Arzt raus und habe ich dir nicht gesagt, ruhig zu sein. Guck mal diese schönen Bilder an und dann von diesem Marianengraben sagt der Herr Doktor, schauen Sie, hier sind meine Sünden versenkt. Hier sind meine Sünden versenkt. Und bisher ist nur einer oder zwei sind so tief runtergetaucht. Da kommt kein Mensch runter, dann platzt ihm der Kopf. Der kann es nicht schaffen, so tief in die Tiefe zu gehen, 11.000 Meter. Gott vergibt unsere Sünden und sieht hinweg. Gott sieht hinweg, als wenn du es nie begangen hättest. Und das ist ganz arg wichtig, dass du verstehst, Gott sieht über meine Sünde, was ich hier auf dieser Erde getan habe oder tue oder noch tun werde, sieht er hinweg. Er übersieht, er ignoriert diese Dinge, er interessiert sich nicht, so wie auch Jesus sich nicht interessiert hat, Frau, was hast du alles gemacht? Dir sind deine Sünden vergeben, basta. Er will damit nichts zu tun haben. Weißt du, die Sünde stinkt genug. Mein Vater hat einmal, war Landwirt oder Bauer, und hat gesagt, wenn du in der Scheiße rumrührst, dann stinkt sie. Lass sie stehen. Lass sie stehen, rühr nicht rum. Weißt du, und wenn du anfängst, mit deinen Sünden dich zu beschäftigen, fängt es an zu stinken. Und dann hältst du es gar nicht mehr aus. Und dann wunderst du dich, wo kommt mein Kopfschmerzen und wo kommt meine Migräne, wo kommt dieses und wo kommt dieses. Du rührst in Sachen rum, die schon längst erledigt, vergeben und vergessen sind. Gott schafft unsere Schuld weg, hat der Micha gesagt. Er entsorgt diese Altlasten ein für allemal, wirft sie im Meer, wo es am tiefsten ist. Niemand kann mehr deine Sünden dort nach oben bringen, das ist viel zu schwer. Da unten, da ist der Druck, der atmosphärische Druck so stark, dass du es nicht schaffst. Selbst wenn es eine Feder ist, die schaffst du nicht nach oben. Die schwersten, die leichtesten Sünden nicht einmal, bist nicht fähig nach oben zu bringen, weil es zu schwer ist. Und wer hat ein Recht dann? Niemand darf die verdammen, niemand darf die anklagen. Seit Jesus ist für Gott alles, was in deinem Leben passiert oder hier im Leben eines Menschen passiert, der Jesus um Gnade und Vergebung bitten, ungeschehen. Stell dir mal vor, du sitzt da, bist ein Mörder, Entschuldigung, und so weiter, aber Gott hat dir die Schuld vergeben. Und es ist ungeschehen. Natürlich wirst du büßen und es wird dir leid tun, dass du jetzt jemand hier aus der Welt geschafft hast. Das wird dich schon zu schaffen machen und du wirst damit Probleme haben hier in dieser Welt. Aber Gott gegenüber kannst du ins Angesicht gucken und sagen, Gott, du hast mir vergeben. Es ist geschehen. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Was hat mich da hingerissen? Wie bin ich dazu gekommen? Weißt du, viele Menschen wissen gar nicht, warum sie das werden, was sie geworden sind. Die haben keine Ahnung. Die meisten sind verführt worden. Meistens sind gezwungen worden. Stell dir mal vor, jeder, der in den Krieg geht und einen Menschen erschießt, der ist ein Mörder. Jeder Soldat, der einen Menschen erschießt, ist ein Mörder. Du sollst nicht töten, verstößt gegen das Gebot. Auch wenn er für den Staat dient. Uns für Vaterland. Er ist ein Mörder. Aber diese Schuld wird vergeben. Bei Gott gegenüber. Hier in dieser Welt ist er ein Mörder und muss damit mit seinem schlechten Gewissen zurechtkommen. Und deshalb ist auch ganz wichtig, Gott ist größer als unser Gewissen. Und wenn unser Gewissen uns nicht verklagt, oder wenn unser Gewissen verklagt, Gott ist größer, er spricht das letzte Wort über mein Gewissen, meine Gefühle, meine Empfindungen. Du musst dich mit deinen Sünden rummachen. Wie viel muss ich noch büßen? Oder wie kann ich das wieder gut machen? Vieles kannst du gar nicht gut machen. Seitdem Jesus für uns in den Tod gegangen ist, da wurde ja für alles bezahlt, für alles gebüßt. Vater, vergib ihnen. Und dann, es ist vollbracht. Diese Worte sind ganz arg wichtig. Jesu Tod hat Gott besänftigt und beruhigt, Gott umgestimmt, Gott eine ganz neue Sichtweise für dich gegeben. Er sieht nicht mehr deine Sünden, er sieht jetzt das Blut Jesu Christi über dein Leben. Jesu Tod hat Gott verändert, die Einstellung dir gegenüber hat er verändert. Zuerst sagte er, weg mit euch, aber jetzt sagt er, nee, bleibt hier. Einmal bei der Sintflut sehen wir, da gereute Gott, dass er die Menschen gemacht hat. Da gereute er. Aber jetzt seit Jesu Tod bereut er nicht, dass er die Menschen gemacht hat, sondern kommt her, ihr Menschenkinder. Mit dem Tod Jesu hat Gott eingesehen, wohin die Sünde hinführt. Mit dem Tod Jesu hat er am eigenen Leib, an der Gottheit selbst erfahren. Gott hat selbst erlebt, was es bedeutet. Mein Sohn muss sterben. Und er hat seinen Zorn zugelassen, dass es das passiert, dass das Kreuz kommt und stattfindet. Und hat gesehen, was die Sünde für Schaden, für Schmerz, für Leid verursacht. Und er sagt, das reicht, das ist genug. Ein Unschuldiger starb für die Schuldigen. Das reicht. Gott will nicht mehr sich nicht noch mehr sich mit der Sünde beschäftigen. Er sagt, es reicht, ich will nicht noch mehr beleidigt sein. Ich bin jetzt nicht mehr, Schwaben sagen, eingeschnappt. Nein, die sind nicht, Gott ist nicht mehr eingeschnappt, nicht mehr beleidigt. Er sagt, es ist genug, genug gelitten, genug geblutet, genug Tränen geflossen, genug Schmerz gewesen. Es reicht. Egal, was jetzt passiert, Gott vergibt. Er ist bereit, jedem zu vergeben, der ihn darum bittet. Du musst nur bitten. Das ist das Einzige. Ist es schwer? Musst du da was Großes tun? Du musst nur sagen, Vater, vergib mir meine Sünden. Ja. Und dann das andere, wir sehen das auch beim Stephanus, als er gesteinigt wurde. Er betet genauso und da sitzt der Saul von Tarsus da hinten und steht da hinten und so weiter. Und den schaut er auch an, der da jetzt den ersten Stein auslöst, dass der erste Stein geworfen wird. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und Saul von Tarsus sagt, der ist schuldig, der hat Gott gelästert. Dann betet Stephanus, Vater, vergib ihnen und behalte ihnen ihre Sünde nicht. Und das ist Vergebung. Gott, behalte ihnen die Schuld nicht. Da, wo sie an mir schuldig geworden sind. Behalte nicht. Gott trägt uns nicht mehr nach und wir haben auch kein Recht mehr, was nachzutragen. Und so wird dein Leben entlastet. All seinen Rebellen, und das ist das Schöne dabei, Gott gewährt Amnestie. Toll. Weißt du, was Amnestie ist? Da kommt ein neuer Herrscher und er macht eine Generalamnestie. Da werden alle Gefangenen, die im Gefängnis sitzen, wegen was auch immer, also es sei denn, sie sind wirklich schuldig, aber weil sie protestiert haben, weil sie rebelliert haben gegen die Autorität und so weiter, die alle bekommen jetzt einen vollständigen Straferlass. Die können jetzt gehen, Amnestie. Und das ist, was der Tod Jesu für uns bewirkt. Die ganze Tätergruppe, die ganze Menschengruppe bekommt Amnestie, geht. Ihr seid entlassen, seid frei. Und dann stehst du da, als wenn du nicht gesündigt hättest, als wenn du nichts getan hättest. Du hast gegen Gott nicht rebelliert, also dass diese Strafe ist dir entlassen. Die Strafe muss natürlich aufgearbeitet werden, auch hier auf Erden. Ich denke nur, die Sünden, die die Söhne Jakobs an Josef begangen haben, die mussten dafür büßen. Aber was hat der Josef getan? Er gibt sich zu erkennen oder sagt, Brüder, ich freue mich, dass ihr lebt, dass ihr noch am Leben seid, dass es euch gibt und holt seine Familie zu sich zurück. Oder nach Ägypten. Du siehst also, was Vergebung ist. Vergebung ist nicht nur, dass du es vergisst, sondern dass du auch wieder ein Stück wieder gut machst. Und es ist schön, diese Amnestie. Die Söhne Jakobs haben die Amnestie erlebt. Vom Josef selber, also sie haben Barmherzigkeit erfahren. Und diese Barmherzigkeit folgte ihr Leben lang. Was Gott an dir tut, dass er dir deine Sünden vergibt und so weiter. Alles, was so gespeichert war, all diese Verletzungen. Sie weinten zwar, die Brüder, als sie sich dann trafen dort beim Pharao oder in Memphis, als wo sie sich trafen und so weiter. Es ist was Schlimmes passiert. Sie weinten, aber sie haben einander vergeben. Kommt, Brüder. Kommt, wir sind Brüder und wir bleiben Brüder. Alle negativen Informationen, alles, was im Unterbewusstsein irgendwo gespeichert wurde. Natürlich wurde bei der Vergebung wird alles wach. Oh, das ist der Josef, unser Bruder. Den haben wir verkauft, verraten, in die Wüste geschickt. Weißt du, unser Leben ist voll von solchen Belastungen. Es kommt hoch, aber in dem Moment, wo es hochkommt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und in dem Moment erlebst du die Gnade Gottes. Da brauchst du keinen Priester dazu. Da brauchst du keinen Pastor dazu, da brauchst du keinen Seelsorger, da brauchst du keinen Menschen. Gott ist da, wo du bist. Wenn du sagst, Gott sei mir Sünder gnädig, wirst du sofort auf der Stelle errettet. Denk nur an den Schächer, der am Kreuz hängt. Der kann nicht mehr in die Kirche gehen, der kann sich nicht mehr taufen lassen, der kann nicht mehr Abendmahl nehmen, der kann all diesen ganzen religiösen Ritus mitmachen. Jesus, denk du an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann sagt er, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der hat Amnestie bekommen. Das ist was Großartiges, diese Sündenvergebung zu bekommen. Von Adam, weißt du, bis zu mir, bis heute wird alles gespeichert, was in diesem Menschengeschlecht alles drin ist. Aber durch das Wort Jesu, dir sind deine Sünden vergeben, wird alles ausgelöscht. Alles ausgelöscht. Und hier verstehen wir auch, was Micha sagt, der alle unsere Schuld wegschaffen tut. Er schafft weg. Schafft weg. Planiert weg, räumt weg und wirft es ins Meer. Das ist, was Gott macht. Er schafft alle unsere Sünden weg. Und Gott ist derjenige, der vergeben kann, auch wenn die Sünde noch so groß ist. Judas Ischariot hat ja gesagt, oh, meine Sünde ist so groß, sie kann nicht mehr vergeben werden. Nur du kannst deine Sünde groß machen. Bei Gott gibt es keine großen Sünden. Sünde bleibt Sünde. Und er vergibt alle unsere Sünden. Aber in dem Augenblick, wo du sagst, mir kann nicht vergeben werden, also alles wird mir vergeben werden, aber diese Sünde nicht, dann behältst du selber, beselbst dein eigener Schuldherr und Schuldiger. Vergib unseren Schuldigen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur anderen vergeben, sondern sich selbst vergeben. Sich selbst vergeben. Meine Schuld ist so groß, dass es nicht vergeben werden könnte. Oder Kain, der hätte auch Vergebung haben können, aber Kain sagt, meine Sünde ist mir zu schwer, als er seinen Bruder umgebracht hat. Ihm hätte diese Sünde vergeben werden können. Eigentlich hätte er über die Sünde herrschen sollen. Die lag vor der Tür, herrsche du darüber. In dem Moment, wo du dir selbst was vormachst, meine Sünde ist so schwer, dann erniedrigst du wieder Gott. Gott ist groß genug, mächtig genug, um Sünden zu vergeben. Satan zweifelt immer an unsere Vergebung. Natürlich, er ist alter Ankläger und der glaubt nicht, dass dir deine Sünden vergeben sind. Und er versucht dir einzugurieren. Meine Sünde ist so schwer, die kann nicht vergeben werden. Gott sagt, ich will deine Sünde wegschaffen. Lass mich ran. So als wenn du ein Geschwür hast, das wird jetzt ausoperiert, wird rausgenommen, rausgemacht. Gott macht so Wurzelbehandlung und zieht den Zahn. Aber mir kann die Sünde nicht vergeben werden, die ist zu schwer, zu groß. Satan, der sagt dir immer wieder, du bist zu tief gefallen, du hast so versagt. Aber Gott liebt Versager und Leute mit Fehlschlägen. Und solange du immer wieder noch klammerst und sagst, ja, ich bin schuldig, eigentlich hätte ich aufpassen müssen. Weißt du, Selbstverdammung ist schlimmer, als wenn andere einen verdammen, sich selbst zu verdammen, sich selbst anzuklagen, sich selbst runterzuziehen. Satan glaubt nicht, dass Gott deine Sünden vergessen kann. Er denkt, irgendwo im Universum muss sie noch da sein. Nein, das sind die schwarzen Löcher, die fressen alles auf und drücken platt alles. Gott ignoriert deine Sünde. Gott ignoriert deine Sünde, egal was es ist. Er sagt, vergiss es, wir reden nicht mehr darüber. Alles, was da war, wir sind wieder Freunde. Und weißt du, wenn aus Feinden Freunde werden, das sind gute Freunde dann nachher. Und Gott will, dass aus seinen Feinden, seinen Rebellen Freunde werden. Dass wir ihm dienen aus Liebe und nicht mehr, ich muss ihm dienen. Oder dass man als zwingt, dass man Gott dient. Nein, du musst Gott nicht mehr dienen. Und genauso auch hier bei uns in Deutschland. Also gerade am Buß- und Bettag. Ich möchte ganz bewusst sagen, weißt du, wir müssen nicht mehr an die deutsche Geschichte denken. Was habt ihr getan vor 70 Jahren? Ist vorbei. In aller Liebe. Es ist, der Teufel versucht, den Deutschen was anzukreiden. Andere Nationen haben das Gleiche getan. Und genauso schlimm, als die Juden nach Palästina flohen, die Engländer haben sie wieder zurückgeschickt. Die Schweizer haben die Grenzen zugemacht. Die sind genauso schlimm. Da sollten sie auch Buß und Bettag machen. Kanada ließ keine Juden oder kaum Juden rein. Verstehst du? Dann hätten die aufnehmen sollen. Die wollten weg von Deutschland und so weiter. Alle Völker haben sich irgendwo versündigt an Israel oder an auch andere Menschen. Wenn ich denke, nur die ganze Geschichte, die jüdische Geschichte durch Europa, die Spanier, überall. Also, da muss man nicht genau sagen, jetzt ihr Deutsche. Und Gott war Deutschland gnädig. Gucken, wie Deutschland hochgekommen ist. Weißt du, das ist frommer Ablasshandel, dieses Holocaust. Weißt du, man hat Geschäfte ausgemacht, da wittert man Geld. In aller Liebe bin ich dafür. Wir brauchen Vergebung Gottes und wir haben Vergebung Gottes und Gott hat uns vergeben. Auch was da gewesen ist, in aller Liebe. Wir dürfen die Geschichte nicht vergessen, das wollen wir auch nicht. Aber wir müssen nicht immer büßen dafür. Oder wie einer unserer Minister gesagt hat, also wir stehen in ewiger Schuld den Juden gegenüber. Nein, es gibt erstens mal keine ewige Schuld. Es gibt keine ewige Schuld. Und ich stehe ihnen nicht in ewiger Schuld. Du stehst niemand in ewiger Schuld. Ist ein dummes Gefasel. Leute, die Theologie nicht kennen, die Gott nicht kennen, die versuchen, jemanden zu verdammen in ewiger Schuld. Vergebung ist Vergebung. Gott vergibt unsere Sünde und geht drüber hinweg, schafft unsere Sünden weg, auch die deutsche Sünde. Und auch die Sünde der Juden, auch die Sünde ist vergeben. Weißt du, manche Christen sagen, ja, die sind Gottesmörder. Die sind keine Gottesmörder. Jesus hat am Kreuz gebeten, Vater, vergib ihnen. Und da standen die Juden unterm Kreuz. Und ihnen ist auch Vergebung ausgesprochen. Auch, weißt du, auch wenn die Christen den 2000 Jahre nachtragen, das sind Gottesmörder. Nein, wir sind alles Gottesmörder. Alle miteinander. Und uns ist vergeben worden. Wenn Gott einmal darüber hinweggegangen ist, ist es vorbei. Ist es vergessen, kann niemand mehr was hervorholen und Gott ist über die Geschichte hinweggegangen. Gott interessiert die Geschichte nicht mehr, weil die Geschichte ist etwas Irdisches, etwas Vergängliches, etwas Menschliches. Das ist auch deine Geschichte. Du wirst deinen Körper hier lassen und deine Taten werden auch hier bleiben. Gott kann also Dinge aus der Welt schaffen, denn er will sich in der Ewigkeit mit dem Shit sich nicht beschäftigen. Vergessen, vorbei. Und Gott kann auch die dunklen Schatten aus unserem Leben auslöschen. Zeitlang habe ich Probleme gehabt beim Bibellesen. Wenn ich so eine Chronika lese in der Bibel, dann heißt es, und Juda tat das und das. Also, das Stamm Juda. Das und das. Und ich hätte mich furchtbar interessiert, was haben die wirklich getan? Und dann steht es, wenn du dann als Fußnote so in der Bibel, Lexikon und sonst wo nachguckst, dann steht es, zerstörter Text. Und genau das ist es. Der Text ist zerstört, das kann ein Buchwurm gewesen sein, kann Säure drüber gegangen sein, kann irgendetwas sein, ein zerstörter Text. Und jetzt könntest du wissen, Juda tat das und das. Find es nicht, ist zerstörter Text. Kein Mensch weiß jetzt genau, was er getan hat. Und genau das ist Vergebung, zerstörter Text, die Geschichte geht weiter. Dein Leben geht weiter. Deine Sache geht weiter. Zerstörter Text, Gott übersieht das. Weil Jesus sein Blut drauf fallen lassen. Jesu Blut ist stärker als jede Säure, frisst jede Sünde auf und zerstört jede Sünde. Wie heißt es beim Abendmahl? Zur Vergebung der Sünden. Sein Blut wurde vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Und jeder, der zum Abendmahl geht und teilnimmt am Abendmahl, der nimmt Vergebung der Sünden für sich in Anspruch. Und wir sollen das Abendmahl halten einfach zu dem Zweck, wir sollen seinen Tod verkündigen, bis dass er wiederkommt, damit der Teufel uns nicht immer wieder anklagt und sagt, du, die sind deine Sünden nicht vergeben. Doch, die sind uns vergeben. Und die bleiben uns vergeben, bis in alle Ewigkeit. Gott weiß, wie wir Menschen sind. Und er kann unser Leben aufräumen, aufarbeiten. Auch die unvergehbaren Sünden, wo du sagst, das kann mir nicht vergeben. Meine Sünde ist so schwer. Denk, guck mal, Judas sagt von sich aus und verzweifelt. Und du musst nicht verzweifeln. Deine Sünde ist nicht so schwer, dass sie nicht vergeben werden könnte. Manche tun es nur so scheinheilig und so fromm und so religiös. Jede Sünde kann vergeben werden, wenn du nur Vergebung willst. Du musst wollen, dass dir vergeben wird. Manche möchten immer bedauert werden, also der Arme oder die Arme. Seit Jesus kann jeder einzelne Mensch Vergebung empfangen. Er muss nur zu ihm kommen und Jesus ergreift dann für dich danach Partei in dem Moment, wo du ihn angenommen hast, dich mit ihm eingelassen hast. Und Gott ist nicht mehr auf dich zornig und böse, weil du ja den Schiedsmann, was der Hiob 9, was er da sagt, Schiedsmann, der steht für dich, der spricht für dich und er ergreift für dich Partei, Jesus ergreift für dich als Priester, Hohepriester Partei und sagt, nein, Vater, du kannst nicht mehr auf den zornig sein, ich habe gebüßt, ich habe schon bezahlt. Ich denke nur an Jona, und das ist ein gutes Beispiel, Jona ist ungehorsam, läuft Gott weg. Und ist ziemlich weit weggekommen und da ist der Sturm immer größer, 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 größer geworden und dann suchen sie den Schuldigen, wer ist hier schuldig und dann durch Würfeln finden sie den Jona. Ja, was machst du? Du betest nicht, guck mal, die anderen sind alle so nervös und aufgeregt und du bist so ruhig, du schläfst, ist auf der Flucht vor Gott. Auf der Flucht vor Gott. Ist Prophet, ist ein berufener Mensch, der sollte Gott dienen, ist aber auf der Flucht vor Gott. Ja, was soll ich jetzt machen? Schmeißt mich raus und dann habt ihr eure Ruhe. Und schau, das ist Gott. In dem Moment, wo sie ihn rausschmeißen, kommt ein Fisch und verschlingt ihn, bringt ihn nach Jaffa, spuckt ihn wieder ins Land und er geht und erlebt die Gnade Gottes und dass Gott mit ihm war. Sonst wäre der Fisch nicht gekommen und hätte nicht im richtigen Moment ihn verschlungen und ans Land gebracht. Fisch, das ist ein Symbol auf Jesus, verschlingt ihn, bringt ihn ans Land. Und jetzt predigt er nach 3 Tagen, denkt er, jetzt endlich müsste mal was passieren, ein bisschen die Erde wackeln. Aber was passiert? Er sitzt da und Gott lässt seinen Rizinus aufwachsen. Gott ist gut zu ihm, obwohl er nicht gut zu ihm war, der Jona. Obwohl er von Gott weggelaufen ist. Du siehst also, Gott geht gar nicht auf die Sünde ein. Gott sieht das Herz. Gott hat das Herz vom Jona gesehen. Ich bin feige, ich will zu den Assyrern nicht gehen, das sind ganz schlimme Verbrecher. Und denen soll ich predigen, die sollen gerettet werden, die sollen gewarnt werden, die sollen in die Hölle gehen von mir aus. Er wollte bewusst nicht gehen. Weißt du, was es auch immer der Auslöser war, aber Gott war gnädig zu ihm und Jona ist der erste große Prophet, der eigentlich die Gnade Gottes erlebt und die Gnade Gottes verkündigt. Und Gott sagt, guck mal, du bist so zornig wegen dem Rizinus. Und ich muss hier über die Leute, sogar die Ninive Buße tun, in Sack und Asche und beten samt dem König, und bewegt sind von der Predigt des Jona. und ich soll ihnen nicht gnädig sein und du regst dich wegen dem Ritzenmuster auf. Gott ist es, der ihn gelehrt hat, was Gnade ist. Vergib und dir wird auch vergeben. Gott erlaubt hier, dass wir Sünde begehen, Fehler begehen. Gott lässt Sünde zu, damit wir glaubwürdig werden wie Jona. Stell dir mal vor, Jona hätte dieses Erlebnis nicht gehabt. Fisch und so weiter, dass er gerettet wurde. Niemand hätte ihm geglaubt. Aber erst, dass er gegen Gott war, dass er gegen Gott rebellierte, gegen den Plan Gottes, gegen seine Berufung, gegen sein Leben und in die falsche Richtung geht. Jetzt wird er durch diesen Fall glaubwürdig. Weißt du, jemand, der gefallen ist und aufsteht, der kann was erzählen. Menschen, die nichts erlebt haben, die nicht gefallen sind, die können nichts von der Gnade sprechen. Denn dem viel vergeben ist, der liebt auch viel. So steht es in meiner Bibel auf jeden Fall. Jona hätte niemals so predigen können, wie er gepredigt hat, mit voll Power und sagen, Leute, Gott ist ein gnädiger Gott. Tut Buße, bekehrt euch. Die Leute hätten ihm nicht geglaubt. Weißt du, du hast keine Ahnung von deinem Leben, warum dieses und jenes passiert in deinem Leben. Gott hat einen Plan. Vielleicht bist du auch ein Jona. Und weißt du, Sündigen ist vielleicht ein Teil deiner Berufung beim Jona. Denk an diese Geschichte. Auch andere Geschichten, David oder Moses oder Saul von Tarsus, das ist ein Teil unserer Zubereitung. Zuerst mal geht es ganz tief runter, damit du aufsteigen kannst in der Gnade Gottes, in der Liebe Gottes. Gott hat nirgendwo den Jona verdammt, auch nicht einen Satz gesagt. Jona, also eines gefällt mir, weißt du, ist okay, jetzt alles, ich vergebe. Weißt du, da gab es keine große Diskussion. Und wir müssen auch über die Vergebung gar nicht groß diskutieren. Deshalb heißt es in der Bibel, lasst uns aufhören mit dem ABC des Glaubens und lasst uns fortfahren. Nicht immer Buße und Bekehrung und Taufen und so weiter. Lasst uns fortfahren. Aber viele Christen, die halten sich immer nur bei der Vergebung auf. Weißt du, aufarbeiten meiner Geschichte, meine Familiengeschichte oder meine Vergangenheit. Du musst nicht aufarbeiten, Gott hat schon alles aufgearbeitet. Begreift es. Gott hat alles aufgearbeitet schon und Gott übersieht deine Vergangenheit. Wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre mit dem Jona ganz schnell aus gewesen, der wäre gar nicht ans Land gekommen. Gott hätte ihn fallen gelassen, Gott hätte jemand anders genommen vielleicht. Aber nein, Gott erlaubte Fehler, damit er zu seiner Berufung kam, damit die Menschen ihn besser verstehen und damit er die Menschen besser versteht. Weißt du, der nie gefallen ist, der kann Menschen nie verstehen. Da sagt er, also bitte, wie kannst du so dumme Gedanken haben? Wie kannst du so Irrwege gehen? Wie kannst du auf diese Irrlehre reinfallen, wenn du selber nie Fehler gemacht hast und Gott erlaubt diese Fehler? Und du hast es nur, die meisten Leute gehen nur verloren, nicht weil sie verloren gehen wollen, sondern sie suchen die Wahrheit. Verstehst du, ich suche die Wahrheit und dann gehe immer weiter weg von dem Weg. Und plötzlich bin ich irgendwo in der Wüste. Der verlorene Sohn suchte sein Glück. Und dann kam er zum Schweinehirten. Nur weil er Glück suchte. Sünde ist Rebellion gegen Gott, Rebellion gegen den Vater. So wie der verlorene Sohn sagt, Vater, ich habe vor dir und Gott, vor dir und dem Himmel gesündigt, vergib mir, bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Aber was passiert? Der Vater nimmt den Sohn wieder auf, setzt ihn wieder ein als Sohn. Die Sünde ist für Gott keine Sünde, sondern nur Erlaubnisse Gottes. Gott erlaubt es. Gott hat Israel erlaubt, diese Irrwege zu gehen. Gott erlaubt auch den Christen, der Christenheit, dass sie Irrwege gehen. Also diese Dinge sind alles Zulassungen. Dass Jona Gott wegläuft, war eine Zulassung Gottes. Es war gar keine böse Absicht. Er wollte bloß nicht. Aus welchem Grund auch immer. Gott kennt keine Sünde. Und anerkennt auch keine. Er sieht nur Fehlschläge in unserem Leben. Er will das Beste und er will das Gute in unserem Leben. Aber er sieht, zuerst muss man runter. Zuerst muss man das Böse kennenlernen, bevor man das Gute kennenlernt. Den Irrweg. Moses wird zuerst Mörder und dann wird er erst Führer unter dem Volk Gottes. Gott erlaubt also Dinge, dass du Dinge in deinem Leben verbockst. Er erlaubt Dinge, dass du plötzlich in eine falsche Richtung gehst, zu den Philistern, wie David. Gott erlaubt dir also Dinge, die, ja, wofür du Lehrgeld bezahlst. Er erlaubt dir also Sachen. Und die Fehler sind die, dass du Dinge machst ohne Erlaubnis Gottes. Also Gott erlaubt, probier es mal, teste, aber du wirst merken, damit kommst du nicht weit. Damit erreichst du nicht das Ziel. Einer der großen Sünden Davids war, dass er das Volk Israel zählen ließ. Weißt du, plötzlich hat er Lust bekommen, alle wissen, wie viele Soldaten sie haben, wie viele Mitglieder sie haben oder wie groß so seine Armee ist. Und dann sagt er, ich probiere es auch, ich zähle auch meine Leute. Und dann kommt der Engel Gottes und sagt, du, hör mal, Menschen zählt man nicht. Man kann seine Schafe zählen, deine Rinder, deine Kamele, aber Menschen zählt man nicht. Aber er hat es ohne Befehl getan. Und Sünde ist, und jetzt komme ich wieder zu einem Punkt, was Sünde ist, wo wir Vergebung brauchen. Alles, was wir ohne Befehl Gottes tun, ist Sünde, in aller Liebe. David hat ohne Befehl Gottes die Leute gezählt. Also Gott hat ihn nicht beauftragt dazu, nicht befohlen. Das hat er im Fleisch getan, aus seiner Vernunft, aus seiner Logik, aus seiner Überlegung und so weiter. Er hat es also ohne den Geist Gottes getan, war nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und das war der Fehler, das war die Sünde. Und Gott vergibt uns. Gott vergibt uns, wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Ohne ihn. Da ist die Vergebung. Wir reden zu Menschen, und jetzt kommt es auch. Wir reden zu Menschen, predigen Menschen was vor, was Gott uns gar nicht gesagt hat, dass wir sagen sollen. Zum Beispiel, schmeiß die Krücken weg, du bist geheilt. Verstehst? Wir reden manchmal Blödsinn, und der Mensch ist nicht geheilt. Oder kann sich einbilden, das kann sich viel einbilden, aber Gott muss es wirklich sagen, du bist geheilt, dann ist er auch geheilt und dann bleibt er auch geheilt. Aber jemand zu zwingen, schmeißt die Krücken weg und ja, man hat mit dir gebetet. Nein, das ist Quatsch. Wir erzählen so viel Quatsch und dann müssen wir manchmal Buße tun über Dinge. Herr, ich habe in eigener Kraft gepredigt oder geredet. So wie David Israel gezählt und so weiter. Oder dann werden Leute hinterher verstockt, ärgerlich. Also was die mir alles aufgeschwatzt haben, ich wäre geheilt und ich laufe immer noch an Krücken. Oder zu sagen, die sind deine Sünden vergeben, jetzt sei froh, lache mal. Verstehst, wenn du nicht die Vergebung der Sünden empfangen hast, vielleicht gab es noch andere Blockaden oder du bist so kleinkariert, spießbürgerlich, unverständig. Gott muss es sagen und der Heilige Geist muss sagen, oder du bist frei. Also du bist frei jetzt, erlöst und so weiter, und du bist doch nicht erlöst. Weißt du, wir machen uns viel vor. Gott muss uns erlösen. Gott muss uns heilen. Gott muss uns befreien. Und wir sind manchmal so aufdringlich. Wir wollen dem lieben Gott nachhelfen. So auf die Sprünge helfen. Weißt du, und Sünde ist, Herr, vergib mir da. Und das, da müssen wir sind ja Knechte Gottes. Weißt du, wir haben die Freiheit. Mir gehört die Welt. Aber ich bin verantwortlich jetzt, auf ihn zu hören, aufzupassen, was er sagt, nur das tun, was er sagt. Aber wir handeln so oft eigenmächtig. Auch das Gute kann Sünde sein und ist. Sünde ist nicht immer das Böse. Vergiss es, das Böse. Die meisten Leute halten sich auf die Sünde auf, das ist das Böse. Nein, das Gute, das Gott uns nicht befohlen hat, das ist Sünde. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde, steht es auch in der Bibel. Alles, was wir ohne Salbung tun, alles, was wir ohne Auftrag Gottes tun, weißt du, das ist Sünde. Überall, wo wir hingehen, ohne Führung Gottes, das ist Sünde. Und da müssen wir Knechte Gottes, Diener Gottes, Mägde Gottes, da müssen wir ehrlich genug sein zu sich selber und sagen, du, also, ich habe nicht hingehört. So wie eine Schwester bei mir in Stuttgart, weißt du, die hat geweissagt, war schon eine echte Prophetin und hat Gott gedient, aber die hat so lange geweissagt, immer so ein Schweif noch immer angehängt, bis ich mal mit ihr so ins Gespräch kam und sag, Schwester, guck mal, das ist nicht ganz, also die Hälfte der Prophetie kann ich annehmen, aber die andere Hälfte, das ist so Larifari. Dann sagt sie, weißt du, mir gefällt eines nicht, wenn Gott Prophetie gibt und Weissagung gibt, das ist immer zu kurz. Ich möchte immer noch ein bisschen länger dazu, noch das dazu hängen und so weiter. Und das ist das Problem. Das ist das Problem, dass man dann wir selber noch was dazu hängen. Und das ist Sünde. Dass wir noch was dazu hängen, weil du weißt ja, wie der Heilige Geist wirkt. Du weißt die Salbung. Du kennst halt die Bibelsprüche. So spricht der Herr. Und dann hängen wir so einen Schweif an. Und das ist Sünde. Eigenmächtiges. Alles, was wir ohne einer klaren Führung des Heiligen Geistes tun, ist Sünde. Aber das sind eigentlich als Knechte Gottes. Guck mal, du arbeitest in einer Firma und der Chef vertraut dir was an, machen sie das und das und dann hast du doch ein bisschen mehr was getan, als du tun solltest. So wie jener Ritter, der ist da ausgezogen und gekämpft und. Und dann kommt er verbeult nach Hause und dreckig und verschwitzt und sagt, Meister, mein Herr, ich habe für dich gestritten und habe fast mein Leben aufgeopfert für dich. Und dann sagt er, wo hast du denn gekämpft? In den Süden. Dann sagt er, tut mir leid, aber im Süden habe ich keine Feinde. Aber jetzt hast du welche, sagt er. Jetzt hast du welche. Verstehst du? Und wir kämpfen auch manchmal für die Religion oder wir denken, das ist richtig so. Und Gott hat es nicht befohlen, in der falschen Richtung. Weißt du, wir gehen zu Leuten hin und Geschwister, wir müssen uns ehrlich prüfen. Evangelisation, Mission, alles ist okay. Weißt du, alles stimmt und alles ist gut. Aber wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes. Weißt du, oder wir lassen mal was aus. Sünde ist der Auslassen, dass wir Gott ausklammern. Dass wir marschieren und wir gehen ohne Gott. Falsche Propheten, was ist das Typische für falsche Propheten? Ich habe sie nicht gesandt und sie gehen doch. Ich habe sie nicht gesandt und sie gehen doch. Eigene Wege, eigene Entscheidungen, eigene Werke, in eigener Kraft. Jemand kam zu mir und sagte, die Hälfte meiner Gebete kann ich selber erhören. Verstehst du, warum bete ich denn? Oft, ja, sind meine Gedanken und nicht Gottes Gedanken oder meine Ansichten und nicht Gottes Ansichten. So wie der Mensch denkt, so redet er auch und glaubt auch und handelt und so weiter. Wir müssen viel mehr auf Gott fixiert sein. Und das ist, was der Satan macht. Satan, der Teufel oder Luzifer, ist der Teufel nur geworden, weil er sagte, warum muss ich immer Gott für jede Kleinigkeit fragen? Warum muss ich mir immer Genehmigung von ihm holen? Und auch ein Drittel der Engel ist auch der Fall. Und so weiter. Warum muss ich immer auf den Vater hören und immer wieder ihm Referenz erweisen? Eigenmächtiges Handeln. Oder jemand richten. Ist auch so. Dich hat niemand zum Richter eingesetzt. Und wenn du jemand richtest, greifst du in ein fremdes Amt. Deshalb sagt die Bibel, wir sollen nicht ein fremdes Amt greifen. Und wenn du jemand richtest, ohne Auftrag, wenn du zu jemand hingehst und jemand ermahnst, ohne Auftrag, ich sag dir, das ist gefährlich. Es sei denn, du hast einen Auftrag von Gott. Und dann wirst du ganz vorsichtig und ganz leise sein und ganz sanft sein. Dann sagst du, darf ich Ihnen eine Geschichte erzählen? So wie Nathan beim David. Verstehst du? Weißt du, wenn Gott jemanden beauftragt, der kommt nicht gleich, so spricht der Herr, und der schießt gleich einen. Richtet nicht, auf dass sie nicht gerichtet werden. Richten ist nur Sache Gottes. Aber der Nathan kommt und sagt, David, darf ich dir eine kleine Geschichte erzählen? Der Herr hat zu mir gesprochen. Erzählt von den Bauern, der 99 Schafe hat. Und es kommt Besuch. Und da geht er zu dem einen, der nur ein Schaf hat, nimmt sein Schaf und opfert. Und dann sagt David, der Mann ist des Todes schuldig. Und dann erst sagt, nachdem er andere verdammt hat, beschuldigt hat oder dem Todes schuldig erklärt hat, dann sagt Nathan, David, das bist du. Ja, wo denn? Denk dran, was mit dem Uriah passiert ist. Ah, so. 4 seiner Söhne mussten glauben daran, starben, weil er andere gerichtet hat, andere verdammt hat. Bevor Gott uns die Sünden vergibt, deckt er sie auf und dann wartet er auf unsere Reaktion. Wie reagierst du anderen gegenüber? Das ist unser Test. Der andere ist unser Testfall. Weißt du, Gott klärt uns auf und Gott will sehen, bist du so voll Heiligen Geistes, dass du dich nicht aufregst, dass du anderen nicht verdammst oder mit dem Finger zeigst, der Mann ist des Todes schuldig. Deine Sünden sind vergeben, aber sie haben Auswirkung, wenn du nicht vergibst. Also vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Gott kann vergeben und Gott vergibt, also von der Ewigkeit her, aber wie ist es bei dir oder bei mir? Vergibst du auch dem anderen? In Sirach 28, das ist in den Apokryphen. Der Mensch verharrt im Zorn gegen den anderen beim Herrn und sucht Heilung zu erlangen. Mit seinesgleichen aber hat er kein Erbarmen. Wegen seiner eigenen Sünden betet er. Aber für andere, wenn andere um Vergebung bitten. Denn deshalb ist der Grund, Sirach 28, das ist der Grund, warum viele nicht geheilt werden. Sie wollen Heilung, aber anderen wollen sie die Heilung nicht geben. Und was auch immer es. Also wegen seinesgleichen hat er kein Erbarmen. Wie ist es deinesgleichen? So von deiner Sorte. Unversöhnlichkeit. Weißt du, da wuchert die Sünde weiter. Die Sünde, die du in deinem Leben hast, wegen seinesgleichen. Vater, vergib ihnen und behalte ihnen ihre Sünde nicht. Wenn wir vergeben, das hat Folgen für uns und für die anderen. Die Folgen, wenn du deinen Schuldigen vergibst, die werden sich bekehren. Vergib deinen Verwandten, Freunden und so weiter, vergib ihnen. Lass, oh Herr, nimm, ach, das Geld nehme ich doch nicht mit in die Ewigkeit. Was soll ich, das letzte Hemd hat keine Taschen. Vergib ihnen, sollen sie doch erben. Die werden dann, du wirst es hier nicht brauchen und das wird dich auch nicht glücklich machen, wenn du dieses Erbe da antrittst. Du musst nicht jedes Erbe antreten. Vergib, lass es. Gott erlaubt, dass wir sündigen und Gott erlaubt, dass sich andere an uns versündigen, ganz bewusst, damit wir aus dieser Welt rauskommen. Nur durch Vergebung, weißt du, der Himmel will mit der Erde verschmelzen. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel und so weiter. Dein Name werde geheiligt, da du bist im Himmel, Vater. Und damit wir erlöst werden, durch Vergebung empfangen wir die Gnade und da verschmilzt die Ewigkeit und die Zeitlichkeit. Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Verewige deine Vergebung. Gott erlaubt, dass wir sündigen. Und dann wartet er und guckt zu, sind wir auch stille über die Sünde des anderen. Oder gehen wir, hast du es gehört? Hast du es gesehen? Denk dran, guck mal, was die da machen. Verstehst du? Und dann passiert es. Weißt du, damit Gott guckt zu, weißt du, er richtet dich nicht mehr. Gegen dich wird er nicht verklagen. Aber du wirst aus der Hölle nicht mehr rauskommen, wenn du den anderen nicht loslässt. Und die Bibel ist ganz klar. Du bist der Mann. David hat genug Sünden gehabt in seinem Leben. Aber nein, er muss sein Hemd zerreißen und gleich ihn verdammen. Sündigen, jetzt, ich sage noch über Sündigen. Sündigen ist die Erziehungsmethode Gottes, wo Menschen sich an dir versündigen oder wo du dich versündigst. Und jetzt, wie verhältst du dich in der Sache? Nicht wie du rauskommst, sondern wie verhältst du dich? Wie verhältst du dich? Gott lässt uns fallen, damit er uns erziehen kann. Wirst du den anderen auch, der gefallen ist, auch verdammen? Wie habe ich das gelesen beim Sirach? Wegen seinesgleichen hat er kein Erbarmen. Mit seinesgleichen hat er kein Erbarmen, aber wegen seiner eigenen Sünde, da schreit er, da betet er, da jammert er, da klagt er. Gott hat uns sein Wort, seine Gebote, sein Gesetz gegeben als Vermächtnis. Und jetzt, was machst du daraus? Vergib und es wird dir vergeben. Trag nicht nach und es wird dir auch nichts nachgetragen. Dieses Nachtragen ist ein großes Problem, vor allem bei Christen. Weißt du, du bist deine Sünden los, aber du trägst anderen ihre Sünden noch nach. Wer mit Gott lebt und mit Gott wandelt, weißt du, der hat keine Zeit, sich um die Sünden zu beschäftigen und über Sünde zu diskutieren oder zu reden und so weiter. Der will mit der Sünde nichts zu tun haben, weil Gott auch nichts damit zu tun haben will. Also meine Verwandten, meine Freunde, sogar christliche Freunde. Ich denke nur, die Geschichte von Hiob, die ist für mich so markant. Also da gibt es so fantastische Passagen, also was heißt fantastisch, sehr nachdenklich. Weißt du, die kommen und sitzen und dann erzählen sie, Hiob, du bist nicht gläubig, du bist nicht in Gott gegründet, Gott ist nicht mit dir, du hast Gott beleidigt. Wer bist du, dass du deinen Bruder richtest, deinen Hiob? Der hat genug Dreck zu tragen jetzt und Pech und Missgeschick in seinem Leben. Und dann musste Hiob sogar noch für seine Freunde beten. Und Gott heilte den Hiob. Hör mal, wann Gott den Hiob heilte. Als er für seine Freunde betete. Herr, guck mal, was die alles gequatscht haben. Wie die mich beleidigt haben, geistlich beleidigt haben, seelisch gekränkt haben, emotionell runtergemacht haben, fertig gemacht haben. Als er für seine Freunde betete. Du wirst erst geheilt, wenn du für deine Freunde anfängst zu beten. die angeblich dir helfen wollten und dich ausgenutzt haben. Vergebung hat einen Tiefgang. Weißt du, Hiob betete für seine Freunde und Gott hat ihn gesund werden lassen. Und je mehr der für seine Freunde betete und nicht mehr klagte, Herr, guck mal, was der mir alles erzählt hat. Mir brummt der Kopf. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Vielleicht haben die doch recht. Weißt du, fang an, für die zu beten, die dich verdammt haben und die dich verdammen. Bete für die, die dich beleidigen und beleidigt haben. Fang an, für die Menschen zu beten. Segne sie. Herr, wegen dir schreist du. Da schreist du, Gott, erbarm dich meiner. Bitte Gott um Erbarmen für die anderen, als er für seine Freunde betete. Der Gläubige hat kein Interesse, sich mit den Sünden zu beschäftigen, mit überhaupt gar keine Sünde. Für uns ist die Sündenfrage gelöst. Weißt du, mich interessiert die Sünde nicht, was die alles falsch machen. Wir machen alle falsch, wir wissen, dass es alles falsch gelaufen ist. Aber warum muss ich mich mit dem beschäftigen? Ich beschäftige mich mit dem Guten, mit der Wahrheit, mit dem Licht, mit dem Frieden, mit dem Positiven. Warum muss ich mich mit dem Dreck befassen? Warum? Wir müssen lernen, großzügig der Sünde gegenüberstehen. Jesus vergibt uns alle Sünden. Alle Sünden, und wir sollen die Leute ermutigen, dass sie die Vergebung annehmen. Komm, glaub doch nicht an dem Schmarrn, was du alles getan hast, was deine Ahnen getan haben, was dein Großvater getan hat, was deine Großmutter getan haben. Vergiss es. Gott hat es ihnen vergeben. Du musst sogar Toten vergeben. Fang an, deiner Mutter, deiner toten Großmutter zu vergeben oder deinem Großvater, der schon gar nicht mehr da ist. Weißt du, wir sollen unsere Ahnen vergeben. Und dann werden wir auch Vergebung bekommen. Ja, wegen meiner Mutter, wegen meinem Erbe. Gott macht dich aufmerksam rechtzeitig, vielleicht auch jetzt durch diese Predigt. Dir sind deine Sünden vergeben. Aber wie sieht es mit den anderen aus? Ja, du bist vielleicht ein gebranntes Kind und du solltest dein unsichtbares Brandmal, was es auch immer ist, vergessen. Gott hat es erlaubt, dass es passiert ist. Es ist passiert, jetzt kannst du nichts mehr machen daran. Soll es auch aufhören, was daran zu machen? Du kannst nicht ungeschehen machen. Das kann nur der liebe Gott machen. Und dann, wenn es darauf ankommt, dass du dann die Konsequenzen ziehst und sagst, komm, lass es. Du schuldest mir so viel, ich vergebe dir. Komm, wir brauchen das alles gar nicht. Gott hat die Dinge erlaubt. Gott hat zum Beispiel Holocaust erlaubt, damit die Deutschen dem Staat Israel helfen und sie unterstützen. Damit sie als Freunde sie behandeln. Weißt du, Gott hat Dinge erlaubt, damit das Blatt gewendet wird. Gott erlaubt, dass du vielleicht mit irgendjemandem, wo Spannungen hast, plötzlich dein bester Freund wird. Dein bester Nachbar. Dein bester Bruder, deine beste Schwester. Weißt du, Dinge sind nötig. Weißt du, auch das mit dem Holocaust noch, wenn ich zurückkomme oder zurückgreife auf dieses Thema. Holocaust ist eine Offenbarung Gottes. Orthodoxe Rabbiner sagen, wir haben Gott nicht geliebt, wir haben Gott nicht gedient und wir haben Gott nicht gesucht. Wir haben den Zionisten vertraut und den Humanisten und den Freimaurern vertraut und so weiter. Wir waren nicht an unseren Gott. Deshalb hat Gott diese Dinge zugelassen. Du musst nur hören, was die echten Rabbiner sagen, nicht nur so die Liberalen. Toten, geistig Toten, aber echte Rabbiner und so weiter, die sagen schon die Wahrheit. Warum der erste Tempel zerstört wurde, warum der zweite Tempel zerstört wurde, warum das alles passiert ist. Die sind nicht Christen, aber die ahnen, die spüren, Gott hat es zugelassen, wir waren ungehorsam. Und jetzt ist, wie verhalte ich mich anderen? Vergebe ich den anderen auch? Vergebe ich den Leuten, die solchen Weg gegangen sind? Weißt du, die Sünde ist ein System. Und wir müssen raus aus diesem System. Wir müssen diesen Teufelskreis durchbrechen. Und wer kann diesen Teufelskreis besser durchbrechen als Christen, als an Jesusgläubige Menschen, die Vergebung bekommen haben, die niemand mehr was schuldig sind und die niemand mehr beschuldigen und anklagen und verdammen? Gott geht weiter. Gott bleibt nicht bei der Sache hängen. Er sagt, er dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Geh weiter. Du musst aufpassen, dass du nicht irgendwo stehen bleibst, bei deiner Geschichte. Oder bei Holocaust, jetzt Buß und Betag heute, oder sonst irgendwo, dass du nicht hängen bleibst an der Geschichte. Gott ist weitergegangen. Die Welt ist weitergegangen inzwischen. Die meisten haben bloß nicht gemerkt. Und in Matthäus 8, Vers 11 sagt Jesus, Und das ist eine ganz starke Botschaft, das möchte ich unbedingt dir weitergeben. Da heißt es, ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis und da wird sein Heulen und Zähne klappern. Kannst du dir das vorstellen? Viele werden kommen, hat Jesus den Juden damals gesagt. Er hat sie schon vorgewarnt. Und die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Gott gibt Vergebung, aber die muss angenommen werden. Und deshalb mit Jesus steht und fällt die ganze Geschichte. Mit Jesus. Wer Jesus nicht annimmt, verpasst den Zug. Die Sache geht weiter, die Gnade geht weiter, das Heil geht weiter. Die Uhr Gottes läuft weiter. Und irgendwann ist dann die Türe zu. Die Arche ist eine ganze Zeit lang noch offen. Auch wenn Noah drin ist und alle Tiere schon drin sind und alles drin ist. Die Arche ist noch 7 Tage offen. Jeder kann noch kommen. Jeder kann noch gerettet werden, der will. Gott wartet noch. Jeder kann Vergebung bekommen. Weißt du, und wir brauchen pausenlos Vergebung. Pausenlos. Pausenlos. Wie oft muss ich vergeben? Fragt Petrus. Wie oft? Wir brauchen pausenlos. Deine Errettung ist in Jesus begründet. Und jetzt musst du weiter die Vergebung geben. Wir sind Leute, die das weitergeben, die nicht alles für sich behalten. Danke, Jesus, mir sind meine Sünden vergeben. Ach, das ist so wunderbar und so schön. Halleluja, lieber Heiland, ich freue mich. Aber freut sich der andere auch schon? Kannst du den anderen auch Freude bereiten? Oder ruft, nö. Weißt du, wir sind Pharisäer. Und Gott möge uns von Pharisäertum erlösen. Weißt du, Gott hat dich erlöst, damit du andere erlöst. Er hat dich begnadigt, damit du andere begnadigst. Ah, Bruder, Halleluja. Schön, dass es dich gibt. Versöhnung ist eine Sache des Herzens. Weißt du, die Friedfertigen werden Kinder Gottes heißen. Die einfach Frieden machen. Der Herr liebt mich, warum soll ich den anderen nicht lieben? Der Herr versteht mich, warum soll ich die anderen nicht verstehen? Dir sind deine Sünden vergeben, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Mach nicht mehr den gleichen Blödsinn. Verhalte dich nicht mehr in gleicher Art und Weise. Reagier nicht mehr so, wie du bisher reagiert hast. Du darfst vergeben. Und vielleicht ist dir einmal, zweimal das nicht passiert und nicht geglückt, aber gib dich nicht auf. Wir sind nicht von denen, die sich aufgeben. Und deshalb, Vergebung ist, dass du niemand aufgibst und dass du dich nicht aufgibst. Wir dürfen durch die Gnade Gottes weiterleben. Durch die Gnade Gottes. Weißt du, wenn du in der Gnade Gottes bist, bist du aus der Schufa des Teufels rausgekommen. Weißt du, da will der gucken, wo hat er noch Schulden, wo hat er noch Kredit und so weiter. Der Teufel ist es, der immer die Schufa anruft. Also Schuldnerinstitution. Bist du noch dort eingetragen? Du bist bei Gott nicht mehr in der Schufa eingetragen. Gott hat dir deine Sünden vergeben und du bist bei Gott kreditwürdig. Halleluja. Du kannst bei Gott Kredite bekommen, dir kannst geholfen werden, du kannst ruhig weitermachen. Und wir sind berufen, um weiterzumachen, nicht um stehen zu bleiben, um weiterzumachen, um das Optimalste auf unserem Leben zu machen, der mir alle meine Sünden vergibt und mich nicht aufgibt. Das ist doch toll, solch einen Gott zu haben. Also, denk an deine Vergebung, die ist endgültig. Und wenn Gott dir einmal vergeben hat, dann wird er dir für immer die Vergebung beigehalten. Gott ist nicht immer, da sagst du, also hör mal, wie oft muss ich dir vergeben? Der hat dir ein für alle Mal Amnestie gegeben. Absolution, Vergebung. Und du stehst nicht mehr bei Gott in Kreide. Du bist jetzt mein Sohn. Meine Tochter, du warst tot und du bist lebendig geworden. Ich freue mich, dass du da bist. Egal, was der Bruder daneben sagt. Egal, was die Schwester daneben sagt. Du bist mein Kind. Du gehörst mir. In meine Hände habe ich dich gezeichnet und niemand kann und darf dich aus meiner Hand reißen. Ist das nicht toll zu wissen? Wer kann mich von seiner Liebe scheiden? Römer 8. Weder hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, zukünftiges oder noch irgendeine Kreatur. Dich kann von der Liebe Gottes nicht scheiden. Kein Mensch, kein Tier, kein Vogel, kein Engel, kein Dämon, nichts. Wer kann dich von der Liebe Gottes scheiden? Keine Kreatur. Kein Jude, kein Heide, kein Antichrist, kein Kommunist. Dich kann von der Liebe Gottes niemand scheiden. Ist jemand in Christo, er ist eine neue Kreatur oder hier für unser Fleisch, für unser irdisches Dasein, ein Neues ist im Werden. Und vor Gott bist du rein. Vor Gott stehst du so, als wenn du noch nie gesündigt hättest. Und ich finde es toll. Mit deiner Taufe ist das besiegelt. Du hast einen Bund eines guten Gewissens mit Gott. Und deshalb denk dran, wenn du noch nicht getauft bist, vielleicht werde ich getauft am 31. Dezember 2012. Das könnte dein Geburtstag sein. Das könnte die Wende in deinem Leben sein. Weißt du, die Bekehrung ist in deinem Herzen schon längst passiert. Die Umkehr ist schon längst passiert. All diese Erneuerung ist schon längst passiert. Du brauchst nur das Siegel, den Stempel, etwas Amtliches. Dass du sagst, endlich mal will ich Nägel mit Köpfen machen. Endlich will ich dieses Ding festmachen. Und ich will wissen, ich bin ein Kind Gottes. Und Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Ich werde nie vergessen, in den ersten Jahren meines Christenlebens habe ich so Anfechtungen gehabt. Mich hat der Teufel ständig angefochten. Du redest es ein, du bildest es alles ein, du suggerierst dir das alles ein. Das ist alles nur Einbildung und so weiter. Und bis mir der Pastor sagte einmal, du, bist du getauft? Habe ich gesagt, ja. Dann hat er zu mir gesagt, du hast einen Bund mit Gott geschlossen und halt dich an deinem Tauftag fest. Du warst dabei, als du getauft wurdest. Du warst nicht als Baby. Ich bin nicht als Baby getauft worden, sondern als erwachsener Mensch. Ich war voll dabei, mit vollem Bewusstsein. Mich hat nicht mal niemand hingetragen, ein paar Wasser auf den Kopf getropft. Nein, ich bin ins Wasser begraben worden. Ich bin wieder rausgekommen und ich war voll dabei. Willentlich. Mich hat niemand gezwungen, das war meine freie Entscheidung. Im Gegenteil, mir hat man abgeraten, du bist noch nicht so weit. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin heute vielleicht noch nicht so weit. Könnte noch sagen, ich bin noch nicht so weit, um getauft zu werden. Nein, ich war bereit, Jesus zu akzeptieren, Jesus anzunehmen, Jesus zu folgen. Und dann habe ich den Pastor gefragt, ja, darf ich überhaupt getauft werden? Ich bin jetzt noch einige Wochen Christ, ich bin noch gar nicht so lange Christ. Dann sagt er, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast, dann bist du würdig und sollst getauft werden. Du sollst. Und dann hat er mich angenommen. Aber ich konnte einige Brüder in der Gemeinde, die haben gesagt, Bruder Matthäus, sie sind noch nicht so weit. Sie sind noch nicht so weit. Das höre ich heute noch. Und dann halt dich an deinen Tauftag. Du bist mit Christus begraben. Du bist mit Christus auferstanden. Du lebst mit Christus ein neues Leben. Auch wenn du Fehler machst. Du lebst aus der Gnade. Wir leben jetzt nicht mehr aus uns, aus unseren guten Werken, aus unserem Anstand, aus unserem Moral. Ich lebe aus der Gnade. Amen. Lass uns aufstehen. Deine Vergebung ist perfekt. Da ist nichts mehr hinzuzufügen und nichts mehr wegzunehmen. Das Heil gehört dir. Vater, ich danke dir für Jesus Christus, ich danke dir für meine Erlösung, ich danke dir für meine Taufe, ich danke, dass ich Jesu Eigentum bin und niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Mir sind meine Sünden vergeben. Halleluja, ich preise Gott und danke Gott für dieses Erbarmen, für diese Gnade, die mir zuteil geworden ist. Lass uns zusammen sagen, lieber Vater, ich danke dir, dass du mir alle meine Sünden vergeben hast und dass ich vor dir rein sein darf. Und dass in der Ewigkeit mich niemand anklagen darf. Meine Sünden sind mir vergeben. Jesus Christus macht mich rein von aller Sünde. Amen. Amen.